Also wir haben zwei Gebete für die Ukraine aufgenommen von zwei ukrainischen Komponisten und Hanna Havrilets, einer Komponistin. Und dann die Paraphrase der ukrainischen Nationalhymne, natürlich ist die auch politisch. Und dieser Text ist unglaublich, wenn man den sich mal anschaut. Die Nationalhymne heißt »We are Mye«, »Wir sind«. Und das hat Sirenko so schön auf den Punkt gebracht neulich. Wir sind. Und das will er sagen. Wir sind. Es gibt uns. Und ihr kommt nicht einfach an uns vorbei und ihr könnt uns nicht auslöschen.
Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Mein Gast spielt Cello entweder, obwohl ihre Eltern auch diesen Beruf ergriffen haben oder vielleicht genau deswegen. Das kriegen wir noch raus womöglich. Sie hat gerade in der Elbphilharmonie ein Konzert gegeben, ein sehr spezielles Konzert, ein sehr spezielles Programm. Die Kritik finden Sie auf abendblatt.de. Und jetzt sind wir per Zoom zusammengestöpselt. Sie ist aus Bayern und spielt ein Cello, von denen es nur, also von der Sorte, gibt es nur drei weltweit. Es kann nur eine sein, Raffaele Gromes. Grüß Gott.
Hallo, ich freue mich sehr, dass es klappt mit unserem Gespräch.
Schönen guten Tag. Übrigens, bevor Sie jetzt hier erwarten, was wir uns alles miteinander erzählen, wenn Sie neugierig geworden sind, wer schon alles in diesem Podcast war und ähnlich tolle Dinge erzählt hat wie wir gleich, Sie finden alle Folgen von Erstklassisch mit Mischke auf allen gängigen Portalen und auf abendblatt.de natürlich sowieso. Und wenn Sie uns mindestens 5 Sterne als Bewertung dalassen, dann freut uns das und hilft. Aber jetzt mal zur ersten wichtigen Frage. Warum haben Sie eigentlich nicht Geige gelernt, wenn Ihre beiden Eltern schon Cello gespielt haben, Haben Sie noch nie was von Rebellieren gehört gegen die Eltern oder war das kein Problem?
Es war für mich Rebellion, dass ich Cello gelernt habe, weil tatsächlich wollten meine Eltern, dass ich Geige lerne oder Klavier. Und ich habe dann mit Klavier angefangen. Tatsächlich hatte ich Unterricht bei meiner Mutter, die auch Klavier und Cello gespielt hat, aber es war für mich irgendwie von Anfang an klar, dass ich Cello lernen will. Und dann habe ich mich irgendwann tatsächlich durchgesetzt, nachdem ich ganz, ganz, ganz lang gebettelt hatte, bis ich dann irgendwie bei ihr tatsächlich auch Cellounterricht bekommen habe, weil ich mich einfach in den Klang des Cellos verliebt hatte. So einen warmen, berührenden Klang finde ich noch einfach viel tiefer ins Herz gehend als ein Geigenklang.
Erzählen Sie das mal den Kollegen mit den Geigen.
Ja, und ich muss auch zugeben, wenn eine Janine Jansen spielt oder so, dann schmilzt auch mein Herz bei der Geige dahin. Also insofern bin ich immer ganz glücklich, wenn ich gemeinsam mit ganz tollen Geigern auf der Bühne stehen darf, weil mich das dann natürlich auch sehr inspiriert und mitreißt, muss ich schon sagen. Und ich habe ja mittlerweile auch manchmal das Ziel, auf dem Cello Geige zu spielen. Also gerade bei jetzt so hohen Passagen im Dvorak-Cello-Konzert, die Melodieführung, das Vibrato, versuche ich tatsächlich, mich manchmal an der Geige zu orientieren.
Okay. Ihr Grundtempo, wir haben bislang noch nicht miteinander gesprochen, aber Ihr Grundtempo ist ähnlich wie bei Frau Gabetta, die auch, glaube ich, durch alle möglichen Körperteile öffnen, atmen kann, ohne dass sie hochholen muss. Und das scheint bei Ihnen auch so zu sein. Dann kommt die Frage eigentlich jetzt, die ich mir für später aufgehoben hatte, langweilen Sie sich eigentlich schnell am Cello oder überhaupt? Oder sind Sie jemand, der ständig hochtourig unterwegs ist und es kann gar nicht kompliziert, aufregend, anstrengend,
habe ich Sie schon angestellt?
Genug sein.
Ich langweile mich, glaube ich, tatsächlich grundsätzlich nicht. Ich bin ja ein Einzelkind und habe schon in meiner Kindheit, glaube ich, immer irgendwas gefunden, was ich spielen konnte oder womit ich mich beschäftigen konnte oder was ich gelesen habe oder irgendwie, ich hatte wahnsinnig viel Fantasie als Kind und habe mir dann Geschichten überlegt und Dinge vorgespielt und teilweise Theaterstücke einstudiert mit mir selber. Also es war immer so, dass ich irgendwas gefunden habe, mich zu beschäftigen. Und das ist auch heute so. Und jetzt gerade bin ich natürlich auch so auf hohen Touren, weil ich auf Tour eben gerade bin mit dem ukrainischen Nationalorchester. Und das ist tatsächlich eine sehr aufregende Zeit für mich auch. Und da ist es schwer, so einen richtigen, ruhigen Punkt zu finden, wenn man dann eben jetzt eben noch, wie wir jetzt gerade, ein Interview und einen Podcast hat. Daher ist es jetzt alles gerade vielleicht schneller als sonst. Aber ich versuche jetzt mal durchzuatmen und runterzukommen.
Dann kommt jetzt nochmal die grundsätzliche Frage. Was treibt Sie eigentlich an? Was hat Sie in diesem Beruf getrieben?
Die Liebe zur Musik. Also ich habe ja meine Eltern auf der Bühne spielen gehört, seitdem ich Baby bin, und habe das einfach so bewundert, wie sie das gemacht haben, und wollte immer genau diese Stücke auch spielen. Und jetzt, was mich ja jetzt immer wieder antreibt, ist es tatsächlich sogar andere Stücke zu finden. Also mir ist es jetzt im Grunde tatsächlich zu Langweilig kann man nicht sagen, aber zu eng, nur immer das gleiche Repertoire zu spielen, das ich eben von meinen Eltern kenne, das ich aus dem Studium kenne. Daher bin ich immer auf der Suche nach Neuem eigentlich. So ja, zum Beispiel mit meinem Album Femme, wo ich Komponistinnen ausgegraben habe. Genau, diese Liebe zur Musik und auch gleichzeitig die Suche nach Neuem, das ist das, was mich gemeinsam zu dem macht, was ich jetzt immer so bin auf der Bühne.
Ich hatte ja eben schon erwähnt, Sie spielen einen Bergonzi. Das ist eins von drei. Sind dagegen in Ihren Augen diese, ich glaube, rund 600 Stradivari-Geigen, ist das dann nur besseres Brennholz? Weil Sie sich sagen, also ich spiele ohnehin Cello und bin auf der besseren Seite und dann habe ich auch noch eins von diesen dreien. Besser geht's nicht.
Nein, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Zum Beispiel glaube ich, dass Bergonzi und Stradivari sich sehr gut verstehen. Also ich habe ja mit dem künstlerischen Leiter und Konzertmeister von Festival Strings Luzern sehr viel auch gespielt. Der ist Daniel Dodds und spielt eine fantastische Stradivari-Geige. Und ich habe immer das Gefühl, dass diese beiden Instrumente wie Geschwister sind. Also Stradivari war ja der Lehrer von Carlo Bergonzi. Bergonzi hat später auch die Werkstatt von Stradivari übernommen. Und ich glaube, mein Cello ist sogar aus Hölzern gebaut. Das kann man ja relativ genau festlegen, wenn man diese ganzen, diese Untersuchungen macht an den Hölzern, aus welcher Zeit diese Hölzer kommen und welche ähnlich sind, aus welche Instrumente aus ähnlichen Hölzern gebaut wurden. Und da ist es tatsächlich so, dass man sagt, dass das wohl noch ein Holz ist, was Stradivari selber gesucht hat und eingelagert hatte. Und genau, also ich würde sagen, Bergonzi und Stradivari sind sehr verwandt. Und es ist jetzt einfach so, dass ich mich in dieses Bergonzicello verliebt habe. Und ja, ich bin wahnsinnig glücklich und dankbar, darauf spielen zu dürfen.
Bevor wir zu diesem ganzen Ukraine-Thema kommen, ich habe gelesen, Sie sind in München, Sie wohnen ja in der Nähe von München. Sind Sie genau wie auch Anne-Sophie Mutter aktiv, was diesen Konzerthausneubau angeht, der ja nicht kommen will? Also herzliches Beileid. Markus Söder hat ja andere Sorgen. Wie frustrierend ist denn das, wenn man in einer Stadt wohnt oder bei einer Stadt wohnt, die so als Musikstadt sich gelb selbst darstellt und geriert und diese Geschichte klemmt und klemmt und klemmt und dann haben sie einen Termin in Hamburg in der Elbphilharmonie und sehen, so kann es gehen und müssen wieder weg.
Ja, ich glaube, wenn man das mal so hier betrachtet, ist sehr viel hier mit Söder gerade frustrierend. Also insofern, ja, das ist ein von vielen Themen.
Aber diese Thematik, treibt die sie so mächtig um, weil sie diesen Frust so schieben, in einer Stadt zu wohnen, wo man es einfach nicht hinbekommt, dieses Saalprojekt zu realisieren?
Ja, zumal wir ja hier viele, viele fantastische Orchester haben und eigentlich zum Beispiel das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks hat in München kein Zuhause. Und für die, eines der besten Orchester der ganzen Welt, wäre es doch mehr als angebracht, jetzt hier einen der besten Säle der ganzen Welt zu bauen. Und ich verstehe nicht, warum das, ja, wie gesagt, jedes Warten kostet Millionen, weil eigentlich ist das Projekt längst beschlossen. Aber ja, es wird nicht weitergebaut und wir wissen alle, dass es jetzt auch nicht billiger wird. Und eigentlich, das ist ja das, was mich so wütend macht, ist dieser Konzertsaal bis auf die letzte Steckdose schon geplant gewesen. Und das ist ja nicht nur ein Konzertsaal, sondern ein großer Komplex gewesen, wo noch wahnsinnig viel anderes hätte stattfinden sollen. Das ist eine tolle Idee und ich kenne Leute, die daran auch beteiligt waren und denen einfach das Herz blutet und die jetzt aber auch sagen, meine Güte, Populismus und so weiter kennen wir ja alle. Und jetzt liegt das halt erstmal auf Eis, wie so vieles.
Ich würde jetzt ganz gerne mal zu diesem Thema Ukraine kommen, auch weil Sie gerade in Hamburg waren mit dem Nationalorchester aus Kiew. Wie in etwa kam es denn dazu, dass Sie miteinander zusammenkamen, dass Sie diese Aufnahme gemacht haben für die CD, dass Sie da gespielt haben, dass Sie jetzt mit denen auf Tournee sind? Das ist ja alles andere als üblich. Ich nehme an, das klingt alles so, als ob Sie das mehr oder weniger selbst eingefädelt haben. Auch das passiert ja schon normalerweise nicht. War das Liebe auf den ersten Blick gegenseitig? Wie ist das gelaufen?
Das war so, dass kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges dieses Orchester schon mal auf Tour hier war. Und da habe ich das Konzert einfach besucht, aus Solidarität tatsächlich mit der Ukraine und war dann sehr begeistert und berührt von dem Orchester und bin danach einfach hinter die Bühne gegangen und habe dem Chefdirigenten Wolodymyr Sirenko gratuliert und einfach auch mein Beileid ausgesprochen zu all dem, was passiert und gesagt, dass ich jederzeit bereit bin, sie zu unterstützen, wenn sie irgendwo Hilfe brauchen. Und dann hat er gesagt, komm doch gerne nach Kiew und spiel mit uns. Und ich habe gesagt, wie Kiew? Ihr seid doch im Krieg. Wie finden denn dort Konzerte statt? Und dann hat er gesagt, klar, wir versuchen, Alltag irgendwie aufrechtzuerhalten. Wir versuchen, für die Menschen hier da zu sein, die jeden Tag leiden müssen, jeden Tag Angst haben vor irgendwelchen Luftangriffen. Und wenn es irgendwas gibt, was diese Menschen jetzt brauchen, ist es Musik, Kraft, Hoffnung, Trost und Ablenkung von diesem schrecklichen Krieg. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ihr für die spielt, komme auch gerne ich nach Kiew und spiele für euch. Und so hat das Ganze angefangen.
Ist das dann aber nicht so, dass dieses Orchester, da sind ja nicht nur Frauen drin, da sind auch Männer, die da mitspielen, schwebt über denen nicht ständig dieses Damoklesschwert eingezogen werden zu können, zu müssen vielleicht? Und wie geht dieses Orchester damit um, dass also jeden Tag entweder der Bruder, die Schwester, der Vater, die Tante vielleicht sterben irgendwo in Kiew oder in der Umgebung oder im ganzen Land? Oder dass es heißt, schön und gut, du spielst im Orchester, aber ab übermorgen bist du jetzt an der Front.
Ja, genau. Wie geht man damit um? Das ist die zentrale Frage. Also tatsächlich haben einige Orchestermusiker das ja auch nicht geschafft, damit umzugehen und sind in letzten Touren dann dort geblieben. Also die haben tatsächlich diese Visitenkarte des Orchesters genutzt, um dann in Amerika oder in Deutschland, in Europa zu bleiben. Allerdings ist, glaube ich, die Besetzung, die jetzt gespielt hat auf Tour, so überzeugt davon, dass sie auch ihrer Heimat treu bleiben, indem sie dort bleiben in der Ukraine und dort auch wieder zurückfahren, dass jetzt tatsächlich die geschlossen, die sie jetzt in Hamburg erlebt haben, auch wieder zurückfahren werden. Aber ja, sie haben recht, diese Gefahr schwebt natürlich wie ein Damoklesschwert über allen, die in der Ukraine leben gerade. Und zu den Orchestermusikern noch ganz kurz, da haben tatsächlich die Männer eine relativ hervorragende Stellung, eine ziemlich einzigartige Stellung innerhalb der Ukraine. Und zwar sind eigentlich ja alle Männer zwischen 18 und 60 aufgefordert, sich dem Militärdienst zu melden zumindest oder sich dem Militär zur Verfügung zu stellen. Und alle Orchestermusiker von dem ukrainischen Nationalorchester haben eine Militärbefreiung für zumindest ein halbes Jahr erhalten. Also das ist zu Kriegsbeginn eine 6-monatige Befreiung vom Militär ausgestellt worden und wurde seitdem immer verlängert. Und es ist natürlich immer nervenaufreibend. Zum Beispiel, als wir aufgenommen haben in Lublin in Polen, da war das gerade so, dass diese Militärbefreiung ausgelaufen ist. Und daher haben auch tatsächlich viele abends diskutiert, sollen wir jetzt zurückfahren oder nicht? Was passiert, wenn sie uns gleich an der Grenze dann einkassieren und an die Front bringen. Und das hat eben tatsächlich ein paar junge Männer bewogen, da zu bleiben. Die sind dann in Polen geblieben und nicht zurückgefahren. Und ich glaube, es ist ja so, dass jetzt das verlängert wurde und jetzt am Ende dieser Tour auch wieder ausläuft. Also es ist immer eine aufregende, sehr, sehr angespannte Situation. Und das macht natürlich auch diese ganze Tour für mich sehr emotional, weil ich das natürlich spüre und wir auch darüber reden, auch über diese ganzen Veränderungen, die jetzt mit Trump passieren, die jetzt durch diese ganzen neuen Drohungen passieren, die Putin ausspricht, der ja auch jetzt mit Nuklearwaffen irgendwie wieder droht. Und also es ist wirklich auch ein Wahnsinn für die Orchestermusiker, gerade hier zu sein und zu wissen, dass ihre Familien in der Ukraine sind. Und sie sagen, das ist teilweise noch schlimmer, dass sie einfach nicht gerade ihre Kinder in den Arm nehmen können abends, wenn wieder diese Luftalarmsirenen heulen und links und rechts die Raketen einkrachen. Und dass sie eben nicht wissen, wie es ausgeht und nicht dabei sein können, sondern nur von der Ferne hoffen können, dass alle am Leben bleiben.
Hat denn der Blick auf diese Kolleginnen und Kollegen und was die durchmachen und was die in ihrem Beruf erleben, hat das auch ihren Blick auf ihren eigenen Beruf oder ihren eigenen Blick auf diesen Beruf Musikerin nochmal verändert, weil sie gemerkt haben vielleicht, dass es nicht nur darum geht, möglichst fehlerfrei durch irgendein Stück zu kommen, sondern dass es grundsätzlichere Dinge betrifft?
Ja, Sie bringen es auf den Punkt. Also ich habe eine ganz große Dankbarkeit überhaupt einfach, seitdem ich in Kiew war, dass ich Musik machen darf, dass wir hier so leben dürfen, wie wir es tun in Deutschland. Wir neigen ja alle dazu, immer uns aufzuregen über die Deutsche Bahn und was hier alles nicht passiert und alles ist marode und nichts geht voran. Aber ich meine, letztlich ist es immer noch einer der besten Orte, wo man überhaupt leben kann auf der Welt hier. Und ich merke einfach, dass ich eine ja große Dankbarkeit habe für mein ganzes Leben, auch für meinen Beruf und auch für den Beruf insofern, als dass ich eben weiß, was ich auch geben kann mit der Musik. Wie Sie sagen, es geht dann nicht um die Perfektion im Zweifelsfall, sondern es geht um die Emotionen, die man transportiert, wie ich in Kiew zum Beispiel von einem Soldaten gehört habe, der nach dem Konzert zu mir kam und sagte, das ist für ihn das, was ihm hilft, die Menschlichkeit zu bewahren. Musik ist das, was uns Menschen in der tiefsten Seele, im tiefsten Herzen berührt und zu Menschen macht und uns eben überhaupt die Energie gibt, weiterzumachen. Und gerade diese Energie ist natürlich in düsteren Zeiten umso wichtiger. Und aber das mal zu erlebt zu haben, wie Musik verbinden kann, wie Musik wirklich in der Tiefe so viel berühren und bewirken kann, das befreit schon von sehr vielen Perfektionsängsten, denen wir hier manchmal ausgesetzt sind in unserem Klassikbetrieb.
Ich habe mal vor einiger Zeit mit Carrie Lynn Wilson gesprochen, die ja das Ukrainian Freedom Orchestra gegründet hat, mehr oder weniger, und mit denen auf Tournee war, die Frau von Peter Gelb, dem Met-Chef aus New York. Und die hat gesagt, vor der Invasion war ich keine allzu politische Künstlerin, aber dieses Orchester ist ein Werkzeug, ein Symbol für den Kampf an der Kulturfront. Putin kann die Stimmen und die Seele des ukrainischen Volks nicht zum Verstummen bringen. Also auch da ist Musik dann eine ganze Menge mehr als schicke Töne.
Ja, auch natürlich bei unserer gemeinsamen CD. Wir haben ja neben Dvorak Cello-Konzert auch ukrainische Stücke bewusst aufgenommen auf der gemeinsamen CD. Und diese Stücke sind natürlich auch alle politisch. Also wir haben zwei Gebete für die Ukraine aufgenommen von zwei ukrainischen Komponisten und Hanna Havrilets, einer Komponistin. Und dann die Paraphrase der ukrainischen Nationalhymne, natürlich ist die auch politisch. Und dieser Text ist unglaublich, wenn man den sich mal anschaut. Die Nationalhymne heißt We Are, Mye, wir sind. Und das hat Sirenko so schön auf den Punkt gebracht neulich. Wir sind. Und das will er sagen. Wir sind, es gibt uns und ihr kommt nicht einfach an uns vorbei und ihr könnt uns nicht auslöschen. Und wir kämpfen dafür, dass wir einfach wir sein dürfen. Und das ist es, worum es den Ukrainern geht. Diese Paraphrase beginnt auch mit dem Satz, noch ist die Ukraine nicht verloren. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Nationalhymne, noch ist die Ukraine nicht verloren. Also die Ukraine war schon immer, also wirklich seit Beginn, wenn man sich diese furchtbar tragische Geschichte anschaut, irgendwie in einem Überlebenskampf erwoben. Gab so viele schreckliche Momente in der ukrainischen Historie, wo wirklich die Russen versucht haben, die ukrainische Kultur, die ukrainische Sprache zu zerstören. Wenn man sich zum Beispiel kurz an Holodomor zurückerinnert, an diese Zeit, wo eigentlich die Russen einen Völkermord begangen haben in der Ukraine und zwischen 4 bis 14 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben verhungern lassen an lebendigem Leibe. Und ich weiß das alles, weil ich mich eben sehr viel mit den Ukrainern und Ukrainerinnen aus dem Orchester unterhalten habe und auch in Kiew viele Freunde gewonnen habe. Und wenn ich mir das anhöre, dann verstehe ich, dass sie einfach sagen, nein, wenn sie ukrainische Musik spielen, ist das natürlich für sie politisch. Und dann ist es nicht einfach nur jetzt, wenn sie es mit mir spielen, schöner Kulturenaustausch hier, die Deutsche spielt mit den Ukrainern ukrainische Musik, sondern da geht es ihnen um ihr Überleben. Es geht um das Überleben ihrer Kultur und um eine wichtige Botschaft, die sie in der Welt zeigen wollen, nämlich wir sind da. Bitte helft uns und helft uns zu überleben.
Mal eine Frage, die damit zu tun hat. Ich könnte beide Antworten verstehen. Also mögen Sie jetzt nach diesen Erfahrungen und Erlebnissen, mögen Sie jetzt selber noch russische Musik spielen oder jetzt erst recht?
Weder noch. Also ich sage nicht jetzt erst recht und ich sage auch nicht, dass ich es unbedingt spielen muss, aber ich spiele es. Also tatsächlich spiele ich natürlich weiterhin Tschaikowski und Schostakowitsch, weil ich diese Musik liebe und ich finde, sie gehört zu dem Größten, was wir haben hier in der klassischen Musik und in unserer Kultur, mit der ich aufgewachsen bin. Ja, natürlich komme ich aus diesem absoluten Musikerhaushalt und bin groß geworden. Und ich denke eigentlich letztlich auch, dass auch in der russischen Kultur ja das Schönste zum Vorschein kommt und dass gerade die Kultur das ist, die uns ja auch hilft, eigentlich im Austausch miteinander zu bleiben. Und auch die russische Kultur berührt die Seele und hält die Emotionen aufrecht und schafft es, Menschen zu Tränen zu bringen und zum Lieben und einander in die Arme zu fallen. Also insofern hoffe ich, dass auch die russische Kultur letztlich dazu da ist, Menschen miteinander zu verbinden. Und eben Musik ist etwas, was verbindet die Menschen miteinander und auch die russische. Allerdings verstehe ich, dass die Ukrainer das gerade nicht können. Also ich als Deutsche spiele russische Musik, aber die Ukrainer sagen, sie können gerade keine russische Musik spielen, weil für sie ist es wirklich gerade aggressiv. Also es ist für sie, sie fühlen sich so angegriffen von Gesamtrussland und auch von der russischen Kultur so bedroht, dass sie einfach sagen, bis dieser Krieg vorbei ist, gibt es für sie keine russischen Stücke und auch keine russischen Solisten mit dem Orchester.
Können Sie denn Kolleginnen und Kollegen verstehen, die jetzt nach 2,5 Jahren Krieg einfach nur üben und spielen wollen und einen großen, weiten Bogen um diese ganzen Themen Politik, Moral, Wut und Angst machen und sich dann lieber sagen, ich gehe mal üben?
Ja, das machen ja ganz viele Menschen, egal ob sie Musikerinnen sind oder woanders arbeiten. Sehr viele sagen ja einfach, sie machen jetzt einfach ihr Ding. Und ja, ich finde, jeder kann das tun, was für ihn sich richtig anfühlt. Also ich finde, keiner ist dazu verpflichtet, sich politisch zu engagieren und sich zu positionieren. Und natürlich macht man sich immer auch ein Stück weit angreifbar, wenn man sich positioniert und muss dann eben auch politische Gespräche führen und politische Aussagen transportieren. Und ich finde, das kann man nur tun, wenn man wirklich mit ganzer Überzeugung dahinter steht. Und wenn ich das eben tue, mit ganzer Überzeugung dahinter stehen, dann ist es gut. Aber diejenigen, die das nicht tun und sagen, sie haben gar nicht die Zeit und die Lust, sich damit zu beschäftigen, dann sollen sie mit ihren anderen Tätigkeiten Gutes in der Welt tun.
Wie reagieren denn Kolleginnen oder Kollegen, die Sie treffen, auf das, was Sie jetzt so in den letzten Monaten gemacht haben oder mit dem Album oder überhaupt? Kommt dann eher, meine Güte, du bist aber tapfer und ich hätte mich da nicht hingetraut? Oder wie sind die Reaktionen so?
Ganz unterschiedlich. Also viele sagen tatsächlich, boah, es ist mutig, ich wäre da nie im Krieg dahin gefahren. Andere, wie zum Beispiel Julian Rachlin, der macht das ja auch genauso. Der hat mich sogar ermutigt, dorthin zu fahren. Ich habe vor, ja, gut einem Jahr, kurz bevor ich nach Kiew gefahren bin, nämlich mit Julian Rachlin gespielt. Nicht an der Geige, sondern da hat er dirigiert. Und da habe ich mit ihm noch sehr besorgt darüber gesprochen, über meine Reise nach Kiew. Und er hat gesagt, nein, du musst unbedingt hinfahren. Du wirst sehen, es wird dein Leben verändern. Und er hatte ja sowas von recht, weil er ist damals im Kosovo-Krieg nach Kosovo gefahren und jetzt jüngst ja auch in Israel gewesen, wirklich am 7. Oktober letztes Jahr, als die Bomben geflogen sind. Und er hat gesagt, genau das, was ich jetzt auch gerade gesagt habe und erlebt habe, dass Musik in dieser Zeit umso wichtiger ist für die Menschen und dass eine Verbindung und eine Dankbarkeit im Raum herstellt wie nichts anderes und das wirklich das Allerwichtigste ist, diesen Menschen auch zu zeigen, dass man für sie da ist. Und also insofern bin ich auch sehr dankbar, dass er mich da ermutigt hat, hinzufahren.
Werden Sie denn wieder hinfahren?
Ich versuche es unbedingt. Es ist jetzt leider sogar auch ein Zeitproblem, weil, wie Sie sich vorstellen können, man kann gerade nicht einfach nach Kiew fliegen, sondern ist ja der ganze Luftraum gesperrt, muss man dann eigentlich 2 Tage Anreise mit dem Zug einberechnen und 2 Tage Abreise. Sprich, es ist gar nicht so leicht, so viel Zeit in meinem Terminkalender zu finden, dahin zu fahren. Aber ich habe es wirklich vor. Ich bin mit dem Manager von dem Orchester jetzt auch auf dieser Tour wieder im Gespräch nach einem nächsten Projekt.
Okay, und nach wie vor können Sie Ihr Bergonzi-Cello nicht mitnehmen, weil das viel zu wertvoll ist, um es da ins Kriegsgebiet mitzunehmen.
Ja, es ist tatsächlich nicht versichert. Ich habe keinen gefunden. Ich habe, ich glaube, 5 Versicherungen hier in ganz Europa angeschrieben, ob sie mir nicht dieses Bergonzi für diese Woche versichern könnten. Ich würde so und so viel zu stark zahlen, dass es eine Woche versichert ist. Und alle haben gesagt, nee, also im Kriegsgebiet, da kannst du vergessen. Haben alle eintönig gesagt, dass man das vergessen kann. Daher habe ich ja dann auch ein modernes Cello mitgenommen und konnte dann, als ich das aufnehmen wollte, das Dvořák-Konzert, nicht in der Ukraine aufnehmen, weil ich natürlich das mit meinem Bergonzi-Cello aufnehmen wollte. Und daher haben wir die Aufnahme ja dann nach Lublin verlegt.
Um mal zu diesem Themenkomplex ein Ende zu finden. Welche Meinung haben Sie zu Theodor Korenzis?
Dass er ein fantastischer Musiker ist.
Das denken viele, aber das ist nicht ganz das, was ich meinte. Aber Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Also die Haltung, die da bei ihm nicht zum Tragen kommt, öffentlich. Und die Art und Weise, wie er sich verhält oder nicht verhält, ist das für Sie... Wie sehen Sie das? Ich bin da auch hin und her gerissen, weil ich oft viele tolle Konzerte von ihm gesehen habe. Ich verstehe aber auch nicht, was da jetzt passiert. Ich verstehe einiges von dem, was er macht, aber ich verstehe die ganze Situation natürlich nicht und sehe auch diese knifflige Situation, in der er steckt, aus der man sich vielleicht auch wieder rausarbeiten könnte, wenn man wollte. Aber es ist aus unserer Sicht relativ einfach, da zu urteilen, befürchte ich immer. Deswegen habe ich da auch keine feste Meinung. Vielleicht haben Sie ja eine.
Nein, also meine Meinung ist auch, dass man eigentlich grundsätzlich niemanden verurteilen sollte. Also ich kann mir vorstellen, er hat Familie dort, er weiß nicht, was passiert mit seiner Familie, was passiert mit seinen Freunden. Es muss ihm ja nicht nur um seine Karriere gehen, es kann ihm wirklich auch einfach um das nackte Überleben seiner liebsten Menschen gehen. Und genau, ich glaube, das ist ein unvorstellbarer Druck, den man da ausgesetzt wird in Russland gerade. Und ja, ich meine, wenn wir daran zurückdenken, was hier eigentlich in Deutschland war damals, Richard Strauss, Hans Pfitzner und so weiter, all diese Komponisten, ich weiß nicht, ob sie damals auch so scharf verurteilt wurden vom Ausland. Also zum Beispiel wurde damals doch in Russland, glaube ich, auch deutsche Musik gespielt. Wir überlegen jetzt hier, dürfen wir russische Musik spielen oder nicht? Und ich glaube, es hat keiner im Zweiten Weltkrieg versucht zu verbieten, dass man noch deutsche Kultur erlaubt. Also insofern, vielleicht haben wir heute auch eine Zeit, wo man ganz viel versucht, moralisch einzuordnen und so. Und da denke ich, sollten wir vielleicht ein bisschen einfach respektieren, dass jeder einen anderen Umgang hat damit.
Okay, ich biege mal so ein bisschen in andere Themen rein. Von
Gerne.
außen sieht Ihre Karriere froh, einfach und glamourös aus. Ich glaube das ja nicht. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Losgelöst von dem Cello spielen ist schwierig Thema.
Cello spielen ist schwierig. Wie? Ich
Ja,
dachte,
das
Cello
schon,
spielen ist
oder?
ganz einfach. Das Bergonzi spielt doch
Wenn
ganz
man es
von
kann.
selbst.
Naja, gut.
Also, was wollen Sie wissen?
Ich glaube, es gibt immer einen großen Anteil bei Musikerkarrieren, der wirklich nicht schön ist. Und ich frage mich, wie Sie damit umgehen. Oder welche Teile das sind, welche Dinge da am meisten einem im Weg stehen oder Ihnen am meisten im Weg stehen und was am meisten nervt, stresst, unangenehm ist, losgelöst von, ich muss zum Flughafen, das dumme Taxi kommt nicht und so. Also all diese Dinge mal weg. Aber Sie sind ständig in einem Paralleluniversum unterwegs. Aber sobald Sie auf die Bühne gehen und das Licht geht an, müssen Sie funktionieren. Auch wenn Sie vielleicht an dem Tag gar nicht funktionieren wollen. Damit geht es schon mal los, dass ich mir vorstellen kann, dass das nicht immer die reine Freude ist.
Da haben Sie recht, wobei das oft der befreiendste Moment des ganzen Tages für mich ist, wenn ich dann auf die Bühne gehe, weil vorher ist es eben so, dass ich mich oft mit 100.000 verschiedenen Dingen herumschlagen muss, unter anderem auch mit Selbstzweifeln natürlich oder irgendwelchen organisatorischen Dingen oder Programmen, die ich irgendwie alle gleichzeitig lernen muss und gar nicht weiß, wann ich die ganze Zeit dafür finden soll. Und in dem Moment, wo ich auf der Bühne bin, kann ich so schön alles andere loslassen. Da zählt für mich wirklich nur noch der Moment. Also so die letzte Stunde vor dem Konzert ist mir heilig. Da bin ich einfach bei mir, habe meine Routine, mache Atemübungen, komme zu mir, spiele mich einfach ganz ruhig auf dem Cello ein. Und wenn ich dann auf der Bühne bin und sehe, das Publikum ist heute nur für mich da, um mich zu hören, sich von mir verzaubern zu lassen, und ich dann einfach, ja, alle anlächle, dann weiß ich, ich bin jetzt hier am richtigen Ort und werde jetzt alles andere vergessen und einfach hier alles geben in diesem Moment. Also meistens ist tatsächlich der Auftritt der schönste Teil von meinem Beruf. Und wie ich schon gerade ein bisschen angedeutet habe, was mir oft schwerfällt, ist, so viele Programme gleichzeitig zu handeln. Ich spiele wahnsinnig viele verschiedene Programme. Liegt natürlich auch an mir, wie ich schon anfangs gesagt habe, an meiner Neugier, dass ich immer nach Neuem suche, Neues ausgrabe, Komponistinnen zu Gehör bringen will, die jetzt nicht im Standardrepertoire sind. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass der Markt das Standardrepertoire hören will. Also ich bin keine Cellistin, wenn ich nicht Elgar-Konzert, Haydn-Konzert, Tschaikowski-Rokoko-Variation und Dvorak-Konzert aus dem FF spielen kann. Das heißt, ich stelle gewissermaßen an mich die doppelten Anforderungen, dass ich eben ja sehr, sehr viel verschieden gleichzeitig üben muss und das auch im Kopf dann auswendig parat haben muss. Und da merke ich manchmal, dass ich unter diesem Druck sehr leide, den ich mir aber ja im Grunde auch eben selber mache, wegen meiner Neugier und meinem nicht enden wollenden Interesse und der Lust, diese Werke auch zu Gehör zu bringen und an ein Publikum zu transportieren. Natürlich muss man dann auch immer wieder Überzeugungsarbeit leisten, sowohl bei Agenten als auch bei Programmveranstaltern, Intendanten und beim Label nicht zuletzt, dass man sagt, hier bitte, diese Werke kennt ihr zwar nicht, aber ich sag euch, das ist ganz tolle Musik, bitte nehmt die unbedingt in euer Programm auf. Und da hört man natürlich dann immer diese Gegenargumente, ja, aber kauft doch kein Mensch, will doch kein Mensch hören, kommt doch kein Mensch zum Konzert. da stecke ich natürlich dann auch sehr viel Arbeit rein, mein ganzes Team und alle Menschen zu überzeugen, dass sie mir doch und diesen Komponistinnen oder diesen unbekannten Komponisten doch die Chance geben sollen. Weil ich muss sagen, dass ich da eigentlich immer Glück hatte. Also, dass ich da wirklich eine Agentur habe, die mir wahnsinnig vertraut und sehr viel freie Hand lässt und auch ich mit Sony bisher immer eigentlich einspielen durfte, was ich wollte. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür.
Dann erübrigt sich eigentlich die Frage, was für Sie schöner ist, auf die Bühne zu gehen oder von der Bühne zu müssen?
Auf die Bühne zu gehen ist für mich wirklich das Allerschönste, weil das ist wirklich der Moment, wofür ich das alles mache. Das ist das, wofür ich lebe. Das ist diese Energie und dieser Flow, wo ich mich am allermeisten spüre und das Leben einfach pulsiert und ich auch so eine Wahnsinnsverbindung spüre. Diese Verbindung zum Publikum, aber natürlich auch zu meinen Mitmusikern, ja, also sowohl mit dem Dirigenten als auch mit dem Orchester, als auch mit Kammermusikern, mit wem auch immer ich auf der Bühne bin, verschmelze ich gewissermaßen in diesem Abend. Für mich ist Musik machen, aufeinander reagieren, also wirklich Kommunikation im besten Sinne, dass man sich die Bälle zuschmeißt, dass man aufeinander hört, dass man aufeinander reagiert und das ist für mich wirklich das Allerschönste, wenn das einfach in dem Moment passiert, wo dann auch ein Publikum da sitzt und alle miteinander kommunizieren und aufgehen ineinander.
Weil wir eben über diese ganze Thematik mit dem Job, mit dem Touren, mit den Konzerten gesprochen haben, ab wie vielen Konzerten pro Monat nervt Sie eigentlich dieses Packen und das ganze Reisen und dies nirgendwo richtig da sein und dann muss man wieder weg und Termine und ich weiß nicht was alles. Gibt es da so eine Schmerzgrenze für Sie?
Ja, es hat gar nicht so sehr mit der Anzahl, glaube ich, zu tun, wie mit den verschiedenen Orten und den verschiedenen Programmen. Wenn ich jetzt weiß, irgendwie ein Konzert ist in China und das nächste ist dann wieder irgendwie hier in Nordeuropa und das nächste in Südeuropa und das sind alles drei verschiedene Programme, das finde ich dann wirklich sehr, sehr aufreibend. Aber jetzt zum Beispiel die Tour mit dem ukrainischen Nationalorchester ist relativ entspannt für mich, weil ich weiß, wir haben 10-mal hintereinander Dvořák-Konzert. Da weiß man dann, was man jeden Abend zu tun hat. Ich meine, auch da ist es natürlich so, jeden Abend alles geben ist nicht einfach, wenn man weiß, man sitzt im Zug oder man sitzt im Auto, dann kommt man kurz an, kommt im Hotel an, jede Nacht schläft man in einem anderen Bett und jeden Tag geht man auf eine andere Bühne und dann weiß man, man hat jetzt 40 Minuten voller Emotion, also in so einem Dvořák-Konzert steckt ja alles drin von unglaublicher, grenzenloser Energie und zarter, jugendlicher Verliebtheit über ganz schmerzvolle, sehnsuchtsvolle Momente bis hin zu ja, abgeklärter Transzendenz in der Coda im Grunde. Und das jeden Abend auf den Punkt zu liefern, ist dann natürlich auch nicht leicht auf so einer Reise. Sprich, wenn man das dann 10-mal hintereinander spielt und man hat immer mal wieder das Gefühl gehabt, heute war es aber besonders gut gelungen, dann ist es natürlich am nächsten Tag nicht ganz leicht, wieder in diese ganz tiefe Emotionen reinzukommen. Insofern, auch da muss ich zugeben, ist es dann irgendwann gut, mal einen Tag Pause zu haben und durchzuschnaufen und ganz zu sich zu kommen, dass man dann wieder am nächsten Tag alles geben kann. Aber ja, so ist das mit dem Koffer. Das Wichtigste ist, dass man nichts vergisst und immer bei sich bleibt.
Wie tief ist das Loch, in das Sie fallen, wenn ein Konzert mal nicht so ideal gelaufen ist und wie schnell kommen Sie da wieder raus?
Hängt auch davon ab, was als nächstes ansteht. Da ist es tatsächlich praktisch, wenn dann bald wieder ein nächstes Konzert ansteht, weil dann kann man sagen, ach komm, jetzt schnell vergessen, einfach heute besser spielen. Aber wenn dann tatsächlich mal eine längere Pause ist, dann packen mich dann schon auch Selbstzweifel. Und das ist dann manchmal nicht so schön. Aber zum Glück lernt man ja auch aus jeder Niederlage. Und ich bin dann einfach so, dass ich sehr schnell darauf komme, das dann auch zu analysieren und mir zu überlegen, okay, was ist denn eigentlich schiefgelaufen oder wie schlimm war es wirklich oder was kann ich denn einfach besser machen für die Zukunft, die Stelle so und so besser üben oder so und so mich besser vorbereiten, so und so den Stress rausnehmen. Also ich gehe das dann sehr schnell analytisch an und versuche einfach für das nächste Mal das Problem zu beheben.
Gab es denn mal einen Punkt, wo Sie gesagt haben, so jetzt ist aber auch gut, jetzt gehe ich BWL studieren, das kann jeder, ich habe keine Lust mehr.
Ja, den Punkt gab es und zwar bei Corona. Da habe ich gesagt, ich gehe jetzt Medizin studieren, ich will jetzt auch systemrelevant sein. Ja, das hat mich furchtbar fertig gemacht, diese Corona-Zeit. Und vor allem diese Sinnlosigkeit, dann zu Hause zu sitzen, nichts zu tun zu haben, nichts helfen zu können, warten zu müssen, bis dann alle Krankenhäuser ihre ganzen Patienten behandeln können und bis dann endlich ein Heilstoff, ein Wirkstoff oder irgendetwas auf den Markt kommt, was diese Katastrophe wieder eingrenzt. Und daher habe ich tatsächlich in der Corona-Zeit ein Pflegepraktikum begonnen und bin ins Krankenhaus gegangen, habe angepackt, habe versucht zu helfen und habe ernsthaft erwogen, auch Medizin zu studieren. Aber ehrlich gesagt, als dann die ersten Konzerte wieder möglich waren, bin ich auf die Bühne zurückgegangen und wusste, nein, das ist ehrlich gesagt auch genauso sinnvoll, auf der Bühne zu sein, weil wir hier Seelennahrung den Menschen geben. Es ist auch Medizin und es ist eben auch systemrelevant. Schauen wir nur eben nach Kiew in die Ukraine, wo die Leute sagen, ohne die Musik würden wir innerlich sterben. Und wenn wir das tun, dann haben wir auch keine Kraft mehr, hier weiterzukämpfen und uns zu verteidigen. Und daher bin ich überzeugt, dass das, was wir Musiker tun, extrem wichtig und sinnvoll ist und bin daher auch sehr dankbar für meinen Beruf.
Aber das ist doch vielleicht auch ganz beruhigend, dass Sie gemerkt haben, es könnte einen Plan B geben, weil ich glaube, dass es ganz viele Musiker gibt und Musikerinnen, die würden mehr oder weniger nicht unfallfrei aus einem Supermarkt rausfinden, wenn man sie da reinstellt. Und das ist ja auch in Ordnung, aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz wäre es ja schön, wenn das eine Gewissheit ist, die Sie haben als Fallback-Option, dass man sich immer sagen kann, wenn alles schief geht, wenn ich wirklich keine Lust mehr haben sollte, dann werde ich halt Ärztin, ist auch nicht so schlecht.
Genau, beziehungsweise es gibt viele andere Berufe, die mich auch reizen würden. Also ich bin ja sehr sozial auch engagiert. Ich engagiere mich ja für die SOS Kinderdörfer und für die Rossi Carreras Stiftung. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass es viel gibt, was ich gerne tun könnte, wo ich einfach da sein kann für andere Menschen, wo ich auch helfe, mit meiner ganzen Energie und Liebe, weil ich glaube, das ist letztlich das, was ich gut kann, einfach Menschen etwas geben. Eben jetzt gebe ich viel mit meiner Musik. Ich habe auch das Gefühl, dass ich dem Orchestermusikern viel gebe, sie mitnehme, sie inspiriere und das Publikum gebe, dem Publikum natürlich alles gebe, von meinem Herzen, von meinen Erlebnissen, von meiner Kraft, von meiner Wärme, von meinem Licht letztlich. Und das kann man natürlich auch in vielen anderen Berufen, aber in der Musik ist es gerade für mich natürlich am allerschönsten.
Ich wollte noch mal auf eine Produktion zurückkommen, die Sie gemacht haben. Das war diese CD mit Komponistinnen. Da ging es vom Mittelalter bis Lehrer Auerbach. Sie haben da, glaube ich, 23 Stücke aus 200 Kandidatinnen ausgesucht, so ungefähr. Wie schwierig war denn das und wie schwierig war es, das dann auszuwählen? Also dann verliebt man sich in 180 von diesen Stücken, aber es hilft halt nichts. Sie müssen das einfach alles rausschmeißen, bis die draufbleiben, die draufbleiben können und dann ist die CD voll. Und wie schwer war es dann überhaupt, Leute davon zu überzeugen, dass das Sinn macht, diese Musik zu spielen? Also,
auch da habe ich eine ganz pragmatische Entscheidung getroffen, nämlich jetzt mache ich erstmal ein erstes Projekt und dann geht es weiter mit den anderen, für die ich mich jetzt quasi noch nicht entschieden habe. Aber ich habe tatsächlich sortiert. Ich habe gesagt, jetzt erstmal will ich eine mit einer schieren Anzahl die Menschen vom Hocker reißen, die sagen, was, so viele Namen kannten sie ja vorher gar nicht von Komponistinnen, ich ja übrigens auch nicht. Und daher habe ich jetzt erstmal einfach 24 Komponistinnen auf den Tisch gelegt, von Hildegard von Bingen bis Lehrer Auerbach eben, durch alle Jahrhunderte hindurch. Dadurch wurden die Stücke natürlich aber auch kürzer. Also durch diese Entscheidung, so möglichst viele zu präsentieren, war klar, die Stücke werden relativ kurze Perlen und einfach nur einen ganz kleinen auch Prozess dieser Komponistin, nur einen kleinen Einblick in das Schaffen dieser jeweiligen Komponistin liefern können. Und daher ist jetzt mein nächster Plan, auf meiner nächsten FAM-CD oder wie auch immer sie heißen möge, für Marsch vielleicht, größere Werke zu präsentieren. Cello-Konzerte von Komponistinnen und Cello-Sonaten von Komponistinnen. Weil eben das ist es ja. Diese Komponistinnen haben nicht nur schöne kleine Romanzen komponiert, sondern eben auch große symphonisch angelegte Werke und große Kammermusik. Und auch da habe ich einfach gedacht, ich beschränke mich jetzt nicht auf die 23 oder 24 Stücke, in die ich mich verliebt habe, sondern alle anderen oder viele von den anderen sollen auch einen Raum bekommen. Kommen eben in meinen Programmen, die ich spiele, in den Konzerten mit Julian Riem zum Beispiel oder auf weiteren CDs oder vielleicht sogar Büchern, wer weiß. Ich habe viele Projekte gleichzeitig gerade.
Haben sich denn inzwischen Komponistinnen gemeldet bei Ihnen, weil sie gemerkt haben, Frau Grommes, da könnte mir was werden, da könnte was gehen mit Zusammenarbeit oder vielleicht schon fertige Stücke vorbeigeschickt?
Ja. Sehr viele. Ich bekomme tatsächlich sehr viele Werke zugeschickt. Ich muss gestehen, dass ich nicht die Zeit habe, mir die alle anzuschauen. Also auch ja, aus Italien, aus Brasilien, also wirklich aus verschiedensten Ecken der Welt. Bekommen die Leute mit, das freut mich ja, bekommen Komponistinnen mit, dass ich mich sehr interessiere und ins Zeug lege für ihre Werke, schicken mir dann teilweise die Stücke zu oder Aufnahmen zu und ich muss gestehen, dass ich oft nicht die Zeit habe, mir das wirklich anzuschauen. Auch dafür bräuchte ich dringend einen Assistenten, fällt mir gerade auf. jedenfalls freut mich das sehr, dass ich eben auch oft ganz, ganz tolle Tipps bekomme. Zum Beispiel hat der Enkel von Maria Herz mir geschrieben, ja, er hätte im Schweizer Radio gehört, meine FAM-Aufnahme, und seine Oma hätte komponiert, und zwar ein Cellokonzert, das dann von den Nazis hier verboten wurde und daher nicht mit dem Gürzenich-Orchester wie geplant aufgeführt werden konnte. Und da hat er mir die Noten geschickt und ich habe wirklich sofort, als ich es gelesen habe, gewusst, das Stück werde ich spielen. Und jetzt spiele ich das mit sehr vielen Orchestern, habe es auch aufgenommen mit dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin. Und da gibt es manchmal solche ja, Begebenheiten oder Zufälle, wofür ich wahnsinnig dankbar bin, dass eben die Leute dann an mich denken und mir Dinge schicken und ich das dann auch sofort in die Tat umsetze. Also manchmal stimmt das Timing einfach.
Weil Sie gerade die Schweiz erwähnt haben, als ob Sie es geahnt haben. Hier auf meinem Zettel steht, dass Sie 2014 ein Cellokonzert mit dem Schweizer Militärorchester uraufgeführt hätten. Kann das angehen? Also wie war denn, ich meine, mit einem Militärorchester, wie muss ich mir das denn vorstellen?
Ja, das liegt daran, dass das tatsächlich ein Doppelkonzert für zwei Celli- und Blasorchester war. Und das beste Blasorchester in der Schweiz ist natürlich das Militärorchester. Und daher haben wir gesagt, dann spielen wir doch mit dem Militärorchester. Beziehungsweise der Komponist hat es dann tatsächlich bei diesem Militärorchester untergebracht. Und das sind ganz viele junge Frauen und Männer tatsächlich, die einfach ihren Militärdienst machen, indem sie in der Blaskapelle spielen. Und das war eine sehr erfreuliche Angelegenheit, muss ich sagen. Spielen alle auf Top-Niveau.
Ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf dieses Gespräch und bei einem Zitat bin ich hängen geblieben. Ich weiß nicht, wie Sie das finden. Ich weiß auch nicht, wie ich das finden soll.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Rafaela Gromes ist die Helene Fischer der Klassik.
Ach Gott, müssen wir darüber reden?
Können wir.
Also ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung, wie Helene Fischer eigentlich ist. Ich habe sie noch nie gehört. Ich habe noch nie ein Konzert von ihr gehört. Ich weiß, sie ist irgendwie wohl eine Schlager-Ikone, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Vielleicht sind Sie mir da voraus. Wie ist denn so Helene Fischer?
Wie sie persönlich ist, weiß ich nicht, aber extrem erfolgreich. Schlager-Pop oder Pop-Schlager oder Disco-Schlager, wie man das nennen möchte. Aber auf jeden Fall nicht das, was Sie auf dem Cello machen.
Danke, danke, danke. So ungefähr habe ich mich auch gefühlt, als ich das gelesen habe, dachte ich, aha, wer hat sich das denn jetzt wieder ausgedacht?
Aber dann hören Sie doch mal rein.
Es war bestimmt als Kompliment gemeint, also nehme ich es gerne. Und genau, stimmt, eigentlich sollte ich das mal zum Anlass nehmen, mich da mit Helene Fischer zu beschäftigen.
Gut, dann haben wir auch das geklärt. Ein paar kurze Fragen. Wissen Sie noch, weil da kriege ich mir die lustigsten Antworten, wissen Sie noch, was Sie mit Ihrer ersten professionellen Gage gemacht haben?
Ich schätze, dass ich das in das Sparkonto, in die Sparbox von meiner Mutter gegeben habe, weil meine Mutter wollte sich immer ein Klavier kaufen und hatte kein Geld dafür. Und dann wollte ich immer, dass ihr Traum in Erfüllung geht und habe dann ihr das Geld quasi heimlich ihr zugesteckt. Ist das nicht verrückt?
Also Unterricht zurückgezahlt dann gewiss oder abbezahlt.
Ja, genau, stimmt. Eigentlich habe ich so viel Unterricht von ihr bekommen, dass es ja mal mindestens Zeit war, meine Schulden zu begleichen.
Was ist das Cellistinnen-typischste an Ihnen? Gibt es irgendwas, woran man Sie erkennen könnte? Einen Geigerfleck haben Sie ja nicht.
Das typischste Cellistinnen, das ich jeden Tag zum
Endlos
Einspielen...
reden.
Ist das so? Reden Cellistinnen?
Nein, alles gut.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, Solga Better würde auch so viel Energie haben und so schnell reden. So Nerd-Talk, wie man jetzt richtig die, welche Seiten man jetzt nimmt, welches Kolophonium am besten ist. Und ich werde ehrlich gesagt tatsächlich unruhig, wenn ich nicht meine Oktavtonleitern spiele am Tag. Also da, da bin ich dann, kann man nicht so ganz gut entspannt Kirschen essen mit mir. Weil wenn ich die gespielt habe, dann ist der Tag erst angefangen.
Okay. Gibt es denn sowas wie eine Cellistinnen-Bucketlist bei Ihnen? Oder haben Sie alles Wesentliche an Repertoire schon mal durchgespielt und jetzt kommen nur noch Wiederholungen? Gibt es noch irgendwas auf dieser großen Wunschliste? Abgesehen von dem Konzert, das Sie eben erwähnt haben.
Es gibt etwas, und zwar Prokofjews Sinfonia Konzertante. Das ist ein Stück, was ich wahnsinnig bewundere und liebe und was auch irrsinnig schwer ist. Und das habe ich tatsächlich noch nicht gespielt, weil in meinem Studium ich irgendwie immer so viele andere Konzerte gleichzeitig gespielt habe, dass immer ich nur das einstudiert habe, was als nächstes anstand und dann das nie in den quasi Tourplan gepasst hat. Aber wenn ich das irgendwann mal spielen werde, dann freue ich mich schon drauf. Und natürlich ganz viele Stücke von Komponistinnen, die ich entdeckt habe, die nie gespielt werden und die ich sehr gerne mal spielen wollen würde.
Nehmen wir mal an, das Cello wäre weg. Was wäre dann Plan B, was das Instrument angeht? Also Geige und Klavier ist wahrscheinlich immer noch im Hintergrund da. Aber was ist eigentlich Ihr Lieblingsinstrument, wenn das eigene nicht zählt?
Tatsächlich die Geige. Ich habe ja vorhin so getan, als würde ich die Geige nicht lieben, aber wenn ich so ein Mendelssohn-Violinkonzert höre oder ein Tschaikowski-Violinkonzert, dann schmilzt natürlich meine Seele auch dahin. Und tatsächlich war das der Grund, weshalb ich, glaube ich, mit 10 angefangen habe, auch noch Geige zu lernen und gesagt habe, jetzt so schwer kann es doch nicht sein, ich will das auch spielen können. Ich habe dann gemerkt, es ist leider doch schwer. Also so nach 3 Monaten konnte ich immer noch nicht Tschaikowski-Violinkonzert spielen und dann bin ich wieder beim Cello geblieben, weil es tatsächlich für die Intonation nicht gut war, also weil einfach natürlich sehr unterschiedliche Griffpositionen in Geige und Cello sind und mich das dann auf beiden Instrumenten so durcheinander gebracht hat, dass ich nichts mehr sauber spielen konnte und dann bin ich beim Cello geblieben.
Zum Abschluss mal, Sie sind jetzt ganz knapp über 29. Welchen Rat würden Sie Ihrer 20-jährigen Persönlichkeit geben, wenn Sie jetzt der 20-jährigen Raffaela begegnen würden? Was wäre der Rat fürs Leben, den Sie für die unbedingt loswerden wollten?
Lebe im Moment, genieße den Augenblick. Also, das ist tatsächlich etwas, was ich sehr kurzfristig gelernt habe, als mein Vater krank wurde. Der hat vor 5 Jahren Leukämie bekommen und ist dann relativ schnell verstorben an dieser wirklich brutalen Krankheit. Und in dieser Zeit habe ich eigentlich erst gelernt, was wirklich wichtig ist, nämlich im Moment zu leben und einfach das als Aufgabe anzuerkennen, was jetzt gerade ist. Und in dieser Zeit habe ich einfach jede Minute versucht, mit meinem Vater zu verbringen, die ich nicht auf der Bühne oder in meinem Tourleben war. Und ich bin enorm dankbar dafür, für jede, ja, Minute, für jedes Gespräch, was ich mit ihm verbracht habe. Und das hat mir wirklich auch für das Restliche, also seitdem sehr, sehr viel mitgegeben. Und das ist etwas, wo ich jetzt als 20-Jährige noch weit davon entfernt war. Da war ich sehr zerstreut und habe immer versucht, ganz viel gleichzeitig zu machen, mir viele Zukunftssorgen gemacht und war viel in der Vergangenheit, bin irgendwelchen Träumen nachgehangen. Und ja, das ist ein Stück weit wirklich sehr anders geworden, seitdem ich da die Krankheit und Tod meines Vaters erlebt habe.
Danach kann ich nicht mit irgendwas anderem weitermachen. Wir hören jetzt einfach auf, denke ich. Und also vielen Dank für diese Antwort, vielen Dank für die anderen Antworten. Und ich kann nur sagen, wer mehr von Ihnen hören möchte, kann sich die Dvorak-CD anhören. Die gibt es. Es gibt diese FAM-CD. Es gibt ein paar andere CDs mit Strauss und allem möglichen anderen Repertoire. Soweit ich weiß, haben Sie kein nächstes Konzert in Hamburg in dieser Saison oder gibt es da einen Termin, von dem ich noch nichts weiß?
Im Juni
Im
tatsächlich.
Juni.
Ja, werde ich mit Julian Riem, meinem Pianisten, auftreten in einer ganz speziellen Kammermusikreihe. Da wird nämlich erst gespielt, ein modernes Stück, und dann geredet und erklärt und dann wieder gespielt. Ich weiß
Ach, im
nicht gerade.
Körperchorum.
Genau, richtig.
Okay, gut, da habe ich nicht nachgeguckt. Aber
Zusammen mit dem Raphael Rennecke. Und da werden wir eben diese Werke, die wir spielen von Lehrer Auerbach, erläutern. Und dann hört man sie natürlich beim zweiten Mal ganz anders als beim ersten Mal. Und da können wir uns dann vielleicht auch mal persönlich treffen. Das würde mich sehr freuen.
Okay, super. Dann haben wir doch einen
Vielen
Termin,
Dank.
auf den wir uns freuen können. Dann
Genau.
mache ich jetzt erstmal Schluss und wünsche Ihnen Hals- und Beinbruch da unten im Schnee und alles Gute.
Danke, bis zum nächsten Mal und eine schöne Weihnachtszeit Ihnen.
Gleichfalls.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.